Delamar, Musify Your Life.
Herzlich willkommen zu Delamar Guitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delamar.fm. Mein Name ist Jens Geilig und heute bei mir ist der Henry Kresse. Hallo Henry.
Ja, hallihallo.
Und der Markus. Hi Markus.
Hey, gute Pottlingers.
Gute Pottlingers. Was? Was ist das denn?
Ah ja, Podcast-Hörer sind Pottlingers.
Ach so, okay, jetzt habe ich verstanden. Und natürlich die liebe, bezaubernde Ann-Christine Gahr. Hallo Ann.
Hallo Jens.
Da ich dich so als letztes aufrufe, möchte ich dir auch gleich das Wort übergeben, um das Thema unserer heutigen Folge anzumoderieren. Liebe Ann, warum geht's heute?
Es geht darum, dass wir alle ganz fleißig viel Zeit auf YouTube verbracht haben.
Echt?
Viele andere auch. und ich denke, es ist in den meisten Kreisen umgegangen. Es gab ein Video von Robotern, die Gitarre spielen. Und darauf folgend wollen wir eigentlich mal darauf anspielen, was man alles an Technik so mit einbringen kann, wie lange es überhaupt noch cool ist, was man machen kann und was so die Meinungen dazu sind.
Genau, das Video, was du ansprichst, findet man, glaube ich, bei YouTube, wenn man Compressor Head eingibt. Richtig, Henry?
Genau.
Ja, und ich glaube, das kennt auch so ziemlich jeder im Musikbusiness oder in der Musikerwelt, weil das wirklich sehr beeindruckend ist. Ich glaube, die zocken irgendwie Ace of Spades, kann das sein?
Ja, unter anderem. Ja.
Unter anderem.
Und in der Tat besser wie das Original, gell?
Echt?
Oh, also auf YouPorn habe ich die gar nicht gefunden.
Auf YouPorn?
Du bist auf der
YouTube hab ich die gar nicht gefunden. Aber ich habe die live gesehen auf der Musikmesse 2013.
Ah, und?
Ich war dabei.
Sind die live noch besser wie in YouTube?
Ey, die sind so rotzgeil, ey. Ohne Scheiß. Also da waren Zuschauer unglaublich gut.
Also beeindrucken können sie schon mal.
Mega beeindruckend. Ja. Die haben gut abgerockt, die Jungs.
Gut abgerockt. Was haben sie denn alles so zum Besten gegeben, dem Ace of Spades?
Ja, Ace of Spades oder wie das heißt.
Also mehr immer nicht, nur
das war nur das eine.
Die haben nur Motorhead gezockt.
Die haben auch noch Zeug von AC/DC und was weiß ich noch alles drauf.
Ah, so.
Ja gut, dann nicht bei mir.
Zumindest haben sie es nicht mitgenommen auf die Musikmesse.
Die sind doch eigentlich die optimale Band. Die machen keine Hotelzimmer kaputt, schmeißen keine Fernseher aus dem Fenster, sind immer fit, sind immer pünktlich bei der Bandprobe und so weiter. Das ist doch super.
Und die sehen super geil aus.
Die müssen glaube ich, gar nicht proben, oder?
Denen ist leider auch egal, ob da irgendwie ein Mädel in der ersten Reihe steht und kreischt. Das ist nicht so cool.
Genau.
Das Konzept funktioniert dann irgendwie nicht mehr.
Ja, die interessiert es halt nicht, ne?
Naja, jedenfalls haben wir das zum Anlass genommen, da ein kleines Thema draus zu stricken, was sich jetzt natürlich nicht 30 Minuten mit dieser besagten Roboterband da beschäftigt, sondern wie die liebe Annes schon anmoderiert hat. Es soll so ein bisschen um die Frage gehen, wie viel Technik darf ich mir unterstützend mit auf die Bühne nehmen, sage ich jetzt mal, damit sich noch um echte Musik dreht. No, also ich sage jetzt mal so ein Schlagwort Sample-Einsatz etc. pp. Also wie viel darf dann so ein bisschen auch aus der Konserve kommen, damit es dann wirklich noch unter den Rock'n'Rollern zur echten Mucke zählt. Bei Rock'n'Rollern ist es wohl so, da darf gar nichts aus der, ne, oder, Markus?
Extrem wenig, oder?
Also ich finde es ziemlich abtören. Also bei Rock'n'Roll, das geht eigentlich gar nicht. Also fängt es bei mir schon an, wenn dann der Drummer auf Klick spielt.
Echt?
Wo ich mir so, ja, weil da denke ich mir schon so, ey, das nimmt ja dann die ganze Dynamik raus, wenn die dann steif immer genau auf ihren 120 BPM dann irgendwie drauf sind.
Das ist ja die Kunst des auf den Klick spielen, dass du zumindest dann, wenn dann nicht noch ein Sample mitläuft und deswegen auf den Klick gespielt werden muss.
Das wäre der einzige Grund.
Genau. Ja, es gibt ja
auch. Ja, das wäre der einzige Grund und das wäre schon wieder ein Grund, wo ich sagen würde, ja, nee, sehe ich nicht.
Es gibt ja schon ein paar Perfektionisten unter den professionellen Musikern da draußen, die jetzt nicht wegen Sample-Einsatz zum Klick spielen, sondern weil sie eben sehr exakt und akkurat sein wollen. Und da ist es halt eben schon eine Kunst, ne? Also ist das Klick grundprinzipiell schon so eine technische Hilfsmittelkiste, die man um Gottes Willen gar nicht einsetzen darf auf der Bühne.
Also nichts gegen Klick, wenn die Leute beginnen, also wenn das der Sinn, der, wieso lachten ihr da jetzt? Weil ich jetzt schon wieder rede oder was? Okay, ich sag jetzt nichts mehr.
Nee, erzähl.
Sprich dich
aus. Ach so, ja, also ich finde halt, der Klick nimmt dir halt also wenn du in der Band spielst, wo es dann darum geht, irgendwie, dass alle immer super tight sind, ja, dann mag der Klick vielleicht hilfreich sein, aber ich würde auch behaupten, dass eine AC/DC-mäßiger Kram auch super tight sein muss. Aber ich glaube, da würde der Klick die Seele der Musik kaputt machen.
Naja, ich meine, die AC/DC-Jungs, die haben ja, behaupte jetzt mal, mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Klicks auf der Bühne rumlaufen.
Die haben Klicks auf der Bühne rumlaufen.
Ja, klar. Also ich meine, Malcolm Young mit Sicherheit, dein Schlagzeuger und der Bassist. Ich weiß nicht, wie die beiden heißen, sorry. Also das sind die lebenden Klicks. Ja. Also die Jungs, die brauchen sowas einfach gar nicht, weil die eben tight sind. Aber ich glaube, ich habe den Versuch ehrlich gesagt noch nie gemacht. Hat das mal einer von euch gemacht? Eine Live-Show von AC/DC und man klickt drauf programmiert und guckt, wie schön.
Das kannst du vergessen.
Ich habe nebenher noch andere Hobbys tatsächlich.
Habt ihr noch andere? Nee, aber es gibt ja Musiker, die brauchen den Klick insofern nicht, um sich da jetzt irgendwie, um irgendwie tight zu sein, weil sie halt einfach von sich aus so dermaßen auf dem Punkt sind. Es soll eigentlich eine sehr gute Eigenschaft von Schlagzeugern sein, die sich zumindest als gute Schlagzeuger bezeichnen wollen. Oder? Boah, war das jetzt viel.
Unbedingt.
Es gibt gute Schlagzeuger? Wo? Kann man die kaufen?
Moment. Also Klick, Markus, Klick, weil du hast es gebracht. Also Klick gehört für dich, sag ich mal, durchaus noch zu einem zulässigen technischen Hilfsmittel auf der Bühne.
Nee.
Nee.
Also ich habe keinen Bock, in der Band zu spielen, wo ich mich nach dem Klick richten muss. Oder wo sich die Band nach dem Klick richtet. Habe ich keinen Bock drauf.
Ja, du.
Ja, ich.
Ja, sagen wir mal bei einer Band.
Du fragst mich doch.
Naja, ich meine, gehen wir mal davon aus, dass du nicht der Musiker auf der Bühne bist, sondern der Zuhörer im Publikum.
Ja, und?
Ja, ist das dann für dich immer noch ein Unding
mit dem Klick? Ja, also ich brauche keinen Klick. Also ich gehe davon aus, dass die Musiker gut genug sind, dass die auch so irgendwie gut zusammen teilt spielen können ohne Klick.
Also nehmen wir mal an, deine Lieblingsband, wer auch immer das sein mag, ja, da würde jetzt rauskommen, große Schlagzeile im, weiß ich nicht, Rockhard, Metalhammer, Bravo, ja, keine
ja.
Ahnung.
Ja.
Pfusch am Fan, diese Band spielt mit Klick. Wäre das für dich so ein Aufreger?
Das wird nicht passieren. Also wenn du jetzt
von du bist mir, ein Spielverderber.
Wenn du mir jetzt so lange, ja, wenn du mir jetzt so lange Fragen stellst, bis ich sage, ja, oh, Klick finde ich okay. Also ich brauche keinen Klick. Punkt.
Du brauchst keinen Klick.
Nein, ich brauche keinen Klick. Ich finde.
Ja, meine Frage war, wie sieht das aus?
Ich glaube nicht, dass ich zu Konzerten gehe, wo die Leute auf Klick spielen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich war auf einem und ich das wusste nicht und ich fand's voll geil. Und im Nachhinein habe ich irgendwann mal mich mit dem Techniker da und habe gemerkt, die spielen auf Klick.
Tja. Und dann war's aus. Dann
nö, war es nicht. Es war trotzdem unfassbar tight. Es war ein cooles Konzert. Klar, die haben auch Samples genutzt. Haufenweise sogar. Es wird wahrscheinlich ohne gar nicht gut gehen. Aber die Band hat trotzdem, trotz Klick, ziemlich gerockt.
Naja, jetzt lass die Katze doch mal aus dem Sack. Von wem sprichst du denn da?
Ich spreche von Muse tatsächlich.
Yeah, die man mögen sehr
kann,
geile
aber
Band.
Auch nicht muss. Aber ich persönlich finde, was die machen, ist ziemlich groß.
Ja, Muse ist ja jetzt wirklich, was das Thema unserer Show heute betrifft, sind ja so ein richtig klassisches Beispiel. Ne? Die setzen ja unheimlich viel Zeug ein, ne? Was so normalerweise, sage ich jetzt mal, in der Rockmusik zumindest nicht so zum Tragen kommt. Mal abgesehen von diesen ganzen abgespaceden Klampfen, die der Kerl spielt, mit diesem Chaos-Pad und so. Wie sieht's denn mit sowas aus? Ist sowas für euch Schnickschnack oder beeindruckt euch das? Oder?
Also ein Fernseher an der Klampfe hat mich irgendwie noch nie beeindruckt.
Das hat ein Fernseher?
Du sollst auch keine Pornos da drauf gucken, du sollst damit ja was spielen.
Also,
ach so, das geht auch.
Ja, jetzt mal ernsthaft. Also jetzt mal unabhängig von der Frage, ob euch Muse als solche gefallen oder nicht. Beeindruckt euch das, beiden Herren, sage ich jetzt mal, von Anwissen was ja, wenn ein Musiker, also gerade jetzt ein Gitarrist, da auf die Bühne geht und wirklich so ein Kram da an der Klampfe hat und damit da rumspielt?
Wir sind schon älter. Also mich beeindruckt das nicht, ich bin ja schon älteren Baudatums und so Zeug, das, naja, ich meine jetzt nicht mit dem Chaos-Pad, aber so Bastelkram, das gab es auch in den 60ern schon.
Also ich sag
nur The Nice, die haben ihre Keyboards selber gebaut und auch auf der Bühne selber geschrottet. Also,
beeindrucken, okay, ich korrigiere mich. Findest du das geil? Findest du das gut? Also wenn es dich schon mal nicht beeindruckt im Sinne von überraschen, findest du es gut?
Oh, kann man machen, muss man aber nicht, oder?
Okay, du bist indifferent. Dann frage ich mal den Markus. Wie sieht's bei dir aus?
Ja. Ich habe vor ein paar Monaten auf YouTube eine Band gesehen, per Zufall. Die haben was gecovert und das ging folgendermaßen. Das war Dub war das gewesen Und ich stehe auf Dub und so einen Kram, ja, stehe ich überhaupt nicht. Hm. Aber die haben das komplett live gespielt. Das waren noch ganz junge Burschen, ich glaube Japaner oder so. Und das war unfassbar geil.
Pimpernel meinst du? Die mit dem Ring bei dem Bassisten, oder?
Mit dem blauen Bluetooth-Ring mit dem Bassisten. Wie heißen die?
Pimpernel. Und das sind, glaube ich, Engländer oder Amerikaner.
Wie Pimpern.
Jetzt klärt mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und einen etwas auf dem Schlauch stehenden Mitmoderator auf. Was ist da passiert? Was machen die?
Also es ist so, Dubstep kennt ihr, oder?
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Schon. Und es geht im Prinzip darum, es ist eine Band, die halt auch angefangen hat, Cover online zu posten von Dubstep, und die spielt alles auf konventionellen Instrumenten. Mhm. Das heißt, der Gitarrist spielt die Gitarre und er hat einen Taschenrechner auf seiner Gitarre montiert, mit dem er ganz viele Synthi-Sounds und Effekte auf seine Gitarre legen kann. Und der Bassist selber spielt einen Source-Audio-Effekt, mit dem man im Prinzip diesen ganz fiesen Wobble-Bass einfach auf einen normalen Bass nachspielen kann. Mhm. Und er macht dann dabei so lustige Handbewegungen. Genau sowas halt.
Unfassbar.
Halt, machen die alles als sozusagen Rockband und spielen die auch live so. Die haben auch eigene Songs, aber das ist halt natürlich schon ziemlich fett.
Anja, jetzt buchstabier bitte nochmal ganz langsam für alle, die diesen Podcast sehen und hören und lesen, wie man diese Band auf YouTube finden kann, weil man muss sich das ansehen, das ist ultimativ geil.
P-I-N-N Leerzeichen P-A-N-E-L-L-E.
Okay, also darf ich davon ausgehen, Markus, da du dich ja jetzt so sehr enthusiastisch ausgegeben hast, dass du im Grunde genommen das richtig geil findest. Und wenn du das auf der Bühne sehen würdest live, dann wärst du auch sehr begeistert.
Der Punkt ist, wie setzt man diese Technologie ein? Und die Jungs, die setzen es unheimlich musikalisch ein und sie arbeiten mit diesen Tools, das sind Werkzeuge, es ist kein Selbstzweck. Für mich war das einfach unvorstellbar, dass man diese elektronische Musik auf eine echte Rockband übertragen kann. Und es ist, also mich hat das wahnsinnig beeindruckt, weil es ist extrem innovativ ist, weil, wie die Anne schon gesagt hat, der Typ irgendwie komischen Taschenrechner da an seiner Gitarre kleben hat, dann irgendwie noch den so ein kleines Keyboard bedient, irgendwie, wo Samples hinterlegt sind und so. Es ist unfassbar gut. Muss man sehen.
Okay, also das heißt auf gut Deutsch, du würdest durchaus begeistert sein, wenn du sowas live siehst, wenn eine Band zunächst einmal hingeht und das wirklich auch live, ich sag jetzt mal, inszeniert und ansteuert, also praktisch diese elektronischen Helferlein wirklich wie ein Instrument bedienen und wenn es kreativ eingesetzt ist.
Genau, das ist der Punkt. Also die lassen ja nicht sozusagen irgendwie ein Playback aus dem Hintergrund ablaufen und spielen dann nur noch ihre normalen analogen Instrumente dazu, sondern sie nutzen diese Elektronik komplett künstlerisch ein in ihrer Live-Performance. Und das ist der Punkt, ja, wo es geil wird. Okay. Für eine Rockband kann ich es mir nicht vorstellen, aber so wie die das machen, unfassbar geil.
Wieso kannst du dir das nicht für eine Rockband vorstellen?
Sehr gute Frage.
Stop, das ist eine Rockband. Die haben ein Rockalbum.
Stimmt, das ist eine Rockband, genau.
Die haben tatsächlich, also die machen hauptsächlich Rock und haben das eher gemacht, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Mhm. Die nutzen das Zeug auch in ihren normalen Songs.
Mhm. Echt?
Ja.
Dieser Bassist, der hat Handschuhe an.
Der Bassist ist ausgestiegen. Ja, der Bassist hat Handschuhe an, weil er einen Fretless-Bass spielt und weil einfach die Slides besser klingen. Und weil du damit unterdrücken kannst, dass dein Effekt rumspinnt, wenn du Handschuhe an hast.
Also das muss man sich ansehen. Ich habe mir das 10-mal hintereinander angesehen. Das war also unfassbar geil.
Die haben auch ein saugeiles Album tatsächlich.
Okay, damit wir es mal abgrenzen. Damit wir es mal abgrenzen zu einem Einsatz von Technik, die dann nicht so prickelnd ist. Wie kann man das abgrenzen? Also vielleicht ein Beispiel, wenn da eine Band ist, die haben furchtbar komplexes Album produziert, im Sinne von, dass da sehr viel Orchestereinsatz und so ist. Ich meine, das ist ja momentan im Metal ja auch so eine richtig wahnsinnige Kiste. Es gibt also fast jede zweite Metalband produziert heute Alben mit bombastischen Orchestergeschichten und ballern die live dann wirklich aus der Konserve. Ne? Also das wäre so ein krasses Gegenbeispiel, wo es dann nicht mehr so toll ist. Oder wie seht ihr das?
Ja, also ich sag mal so Playback, weiß ich nicht.
Ist jetzt eigentlich ein anderer Bereich vor allem auch. Also es ist ja keine Technik-Bastelei mehr, es ist halt eher, dass du die Möglichkeit hast, das unfassbar geil aufzunehmen, aber live nicht die Möglichkeit hast, das so zu reproduzieren, weil es, also du kannst, anders als mit den coolen Robotern, kein Orchester einfach mal so eben schnell durch Technik ersetzt.
Ja, das ist,
schon schwierig.
Ist natürlich vollkommen klar, aber das ist ja genau das, was ich jetzt als Abgrenzung haben wollte, wo es dann nicht mehr toll wird. Also ich sage jetzt mal, man sollte sich also dann beim Komponieren und Produzieren einer Platte zumindest dort Grenzen setzen, im Einsatz von allen möglichen Orchester und sonst irgendwelchen Sachen, wo die Reproduktion auf der Bühne nicht mehr funktionieren würde, ohne dass du das einsetzen musst. Also Sample.
Das finde ich auch nicht.
Finde ich nicht. Du kannst es ja auch, entweder du kannst es halt in runtergebrochener Variante auf der Bühne machen. Ich meine, die Songs sollten ja trotzdem gut sein. Oder du kannst dein Keyboarder auf die Bühne stellen. Wenn dein Sound jetzt ein fettes Orchester erfordert, dann ist das doch geil. Warum das rausstreichen? Es ist ja kein Technikeffekt.
Wenn du
Autotune auf deine Stimme legst, weil du live nicht singen kannst, das ist scheiße.
Ja, das ist schlecht, ja.
All das, was du verwenden musst, um halt eben deine persönliche Nicht-Kompetenz in Kompetenz zu verwandeln, zumindest akustisch auf den ersten Blick, das ist No-Go für dich an.
Ja, das ist zumindest meine Meinung dazu.
Das geht auch definitiv nicht. Also entweder man kann das, was man da aufgenommen hat, oder man lässt es am besten bleiben, weil das, nee, geht gar nicht.
Aber Autotune ist ein tolles Beispiel. Wann ist denn das hochgekommen? War das nicht dieser Cher-Song?
Ja gut, da war es ja nicht, um die Stimme korrekt zu machen, sondern da war es
ja
bewusster
Effekt. Ja, aber genau, das ist ja genau der Punkt. Das ist nämlich der Unterschied. Du kannst Autotune eben künstlerisch, als künstlerischen Effekt benutzen und einsetzen. Dann finde ich es super geil. Aber wenn du es einsetzt, weil der Sänger nicht singen kann, dann finde ich es super scheiße.
Genau, das ist genau der Punkt, den ich meine.
Okay, also
Stilmittel absolut
jetzt,
okay.
Das ist wirklich okay, das ist wirklich ein gutes Beispiel, um das an einem konkreten Gerät wirklich zu differenzieren, ja. Also wann ist es auch noch okay und wann ist es wirklich falsch oder okay, was haben wir denn noch für Gadgets, sag ich mal, wo man sowas klar machen kann? Also die man einerseits kreativ einsetzen kann und auf der anderen Seite aber auch falsch. Also jetzt mal ganz konkret mit Bezug auf Gitarre und Bass.
MIDI-Gitarren? Also MIDI-Synthi-Dingsbums-Effekte?
Ja, genau, von Boss oder Roland oder so gab es noch mal so ein Ding, V-Gitarre oder sowas, ne?
Ja, VG99, ja. Und ja, dann diesen, das ist ja das Flaggschiff und dann gibt es ja noch so ein Gitarren-Synthi, der ja auch mit diesem Plek arbeitet da, was die Seitenschwingungen in MIDI-Informationen übersetzt. Ja, dann macht man ein konkretes Beispiel. Also wie?
Ja, gebe ich dir. Pat Metheny.
Damit kann ich zwar ein bisschen was anfangen, aber...
Pat Metheny, Jazzgitarrist, hat in den 70ern oder Ende 70er oder Anfang 80er gab es von Roland ist das, glaube ich, auch. Ja, den GR300. Das war der erste Gitarren-Synthesizer überhaupt.
Ja.
Das ist sozusagen der Urvater von diesem ganzen VG99 und von diesem ganzen Kram.
Mhm.
Und der hat ein ganzes, da gibt es 1, 2 Jazz-Alben von ihm, wo er das exzessiv einsetzt, dieses Ding. Und es klingt unfassbar, er hat super geile Sachen gemacht. Also das ist jetzt ungefähr wieder sowas. Es kommt eine neue Technologie auf den Markt, ja.
Mhm.
So wie auch dieses Autotune und dann kam Cher und die haben das dann als künstlerischen Effekt irgendwie benutzt. Es kommt eine neue Technologie auf den Markt und dann gibt es Leute, die diese Technologie annehmen und dann kreativ musikalisch mit dieser neuen Technologie umgehen und dann irgendwas Produktives, Künstlerisches damit anstellen. Also Innovation im besten Sinne des Wortes.
Ja, und was war dann die Innovation des Einsatzes bei Pat Metheny?
Die Innovation beim Einsatz des Gerätes war erstens überhaupt so eine Art von Gerät überhaupt als Gitarrist zu verwenden und dann auch noch in einem Genre, was halt extremst altmodisch eigentlich ist, ja. Also Jazzgitarristen sind ja sehr sparsam mit Effekten und so Sachen überhaupt.
Ja gut, also okay. Und was hat er gemacht mit dem Gerät? Ganz konkret.
Der hat mit seine Solos halt mitgespielt. Also du kriegst halt auch so Pet-Sounds und so weiter und hat mit diesen Pet-Sounds dann soliert die ganze Zeit.
Achso, der hat also im Prinzip das Ding genutzt, um das, sag ich mal, mit seiner Gitarre Keyboards zu spielen. Oder so
sagen, ja.
Nee, um seiner Gitarre einen Nicht-Gitarren-Sound zu geben. Und
Verfremdung einfach vom Gitarren-Sound.
Also den Gitarren-Sound verfremdet, also jetzt nicht den Synthesizer dafür eingesetzt, um praktisch...
Nee, es klingt pur nach Synthesizer.
Also dann hat er, wie ich ja sagte, dann hat er mit der Gitarre Keyboard gespielt und hat seinen Keyboarder gefeuert.
Quasi.
Nein, hat er nicht, weil es vollkommen anderes ist, ob du Gitarre oder Keyboard spielst, sowohl von der Artikulation als auch vom Klang.
Ja. Nee, das ist
ja, vom Sound her war es eher ein Keyboard. Ja, also man kann das schon gelten lassen. vom Sound her war das wahrscheinlich irgendeine Sinus-Hüllkurve, keine Ahnung, Sinus-LFO-Generator, was weiß ich was, ich kenne mich mit dem Kram nicht aus. Aber er hat im Endeffekt dann, ja, also so kam, wenn du es dann so ausdrücken willst, Jens, dann ist es so. Also er hat es quasi auf der Gitarre, hat er Keyboard.
Ja, ich kann es auch nur so ausdrücken, weil ich genauso wie du keine Ahnung davon habe. Also insofern
ist die Gitarre klang überhaupt nicht mehr nach Gitarre.
Ja. Okay, also das ist wenn man das kreativ einsetzt, dann ist das durchaus eine sehr spannende Angelegenheit. Da gibt es ja auch noch andere Künstler und Bands, die das mal exzessiver eingesetzt haben. Ich selbst meine absolute Faith-Band, Iron Maiden, haben das mal gemacht. Also da hat einer von beiden Gitarristen, also ich glaube Adrian Smith war es.
Kriegst du eigentlich Provision für jedes Mal, wo du Iron Maiden sagst?
Das wäre schön, wenn ich die kriegen würde. Jedes Mal ein Backstage-Pass oder sowas.
Jedes Mal Bier.
Kriege ich nicht. Nee, ich meine, das ist die Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Und ich meine, da hatten wir damals genau zu diesem Zeitpunkt, als diese besagte Platte, wo die das exzessiver eingesetzt haben, das war Summer in Time ein bisschen und dann Seven Son of a Seven Son. Da ging es dann richtig ab mit den Gitarren-Synthies. Da wurde das auch heftig in der Metal-Welt diskutiert. Ne? Dieses, scheiße, das ist nicht mehr, ist kein Metal mehr. Und so weiter. Überhaupt der Keyboard-Einsatz in der Metal-Musik war zu dem damaligen Zeitpunkt Mitte, Ende 80er Jahre äußerst kontrovers. Und aber wie gesagt, die Jungs haben das auch eingesetzt. Der eine Gitarrist hat dann nicht die ganze Zeit, aber immer zu gewissen Stellen an Songs hat er halt eben Keyboard-Passagen mit seiner Gitarre angesteuert oder hat auch, und das als zweites, seinen Gitarrensound in Richtung Keyboard-Sound verändert in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Fand ich auch sehr spannend. Also ich zumindest. Damals also meine ganzen Freunde, die fanden es alle Mist.
Also was ich früher bahnbrechend fand oder interessante Nummer fand, das ist die Talkbox.
Ja, auch geil.
Mhm. Weil das ist ja nur eigentlich ein ganz billiges Prinzip, aber das hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Aber ist die Talkbox nicht jetzt, sage ich mal, zwar ein außergewöhnliches, aber im Endeffekt doch sowas wie ein Effekt auf der Gitarre, sag mal so ähnlich wie ein Wah-Wah?
Jein.
War es das zu dem Zeitpunkt denn schon? Ich meine, jetzt ist es halt nichts, was dich mehr umhaut, aber es war ja auch mal zu einem Zeitpunkt neu und innovativ und irgendwie.
Ja. Also es ist eigentlich genauso wie ein Vocoder. Ich meine, das war auch, wo es auf den Markt gekommen ist oder die ersten auf den Markt gekommen sind, da war es halt bahnbrechend irgendwie. Und es ist nicht, weil einer einen Zug gekotzt hat.
Also der Name, der damit in Verbindung gebracht wird, ist ja Peter Frampton.
Ja, absolut.
Talkbox meinst du?
Ja.
Ja, also für die etwas Jüngeren unter uns vielleicht auch noch Richie Sambora von Bon Jovi zu nennen, ne?
Ja.
Der das auch sehr exzessiv einsetzt, also einsetzt in Gegenwart. Yep. Und
Genau. Das ist Talkbox.
Genau. Oder eben entsprechend auch bei Gitarrensoli und so, das hier und da mal. Also das ist ganz, und der kann das auch richtig gut, finde ich. Ich denke, gerade bei der Talkbox ist es wirklich extrem wichtig, dass man mit dem Ding auch umgehen kann. Übrigens ähnlich wie mit Wah-Wah-Pedals. Also,
oh ja, mit Wah-Wah muss man.
Das muss man können. Nicht einfach nur rrrrrr machen, sondern das wirklich entsprechend einsetzen.
Ja, das ist aber mit vielen Sachen so. Ich meine, da reden wir jetzt die ganze Zeit hier drüber. Was ist die ganze Technik und so weiter? Braucht man das? Hat man, ist das cool? Ist das nicht cool und so weiter? Solange wie das im musikalischen Kontext steht und einer damit wirklich umgehen kann, denke ich, ist das absolut in Ordnung, das auch zu benutzen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch.
Das könnte
mir fällt jetzt gerade zum Beispiel noch von Alice in Chains Rotten Apple, glaube ich, ein. Mhm. Kennt ihr das?
Ja.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das, glaube ich, auch sehr mit Talkbox irgendwie eingespielt. Und mir kam jetzt gerade der Gedanke irgendwie, würde der Song auch noch funktionieren, wenn es keine Talkbox gäbe? Mhm. Und da ist dann genau für mich der spannende Punkt, wenn ich dann sagen würde, dass dann hätte der ganze Charakter von dem Song eine komplett andere Basis. Dann ist der Moment erreicht, wo die Talkbox oder wo dieses Effekt oder wo die Technologie wirklich überlebenswichtig ist für den Erkennungswert eines Songs, also wo das wirklich elementar ist und nicht einfach nur Beiwerk, was man weglassen könnte.
Ja, nee, aber ich verstehe ungefähr, wo du drauf hinaus willst, aber das wäre ja jetzt wieder der Punkt, wo ich eben mal ansetzen wollte. Solange du das ja auf der Bühne umsetzen kannst, ja, in dem Fall die Talkbox, das ist ja auch kein großer Akt, ist das ja auch alles in Ordnung, ja. Also eben waren wir ja so ein bisschen in die andere Richtung, ne? Also man kann natürlich Songs komponieren oder produzieren und die so dermaßen aufblasen, dass ich, sage ich mal, das nicht mehr so reproduzieren kann live, ne?
Aber guck dir doch mal Rage Against the Machine an.
Ja.
Hallo, das ist doch abgefahrenes Zeug, was der Vogel da veranstaltet hat. Und das hat er sowohl auf den Aufnahmen als auch live produziert.
Ja, ja, klar. Ich hätte ja die Grenze, die Ann eben gezogen hatte, hätte sie ja so gezogen, ne? So nach dem Motto, setzt den Kram ein, komponiert eure Songs kräftig und arbeitet damit, seid kreativ, aber irgendwo passt auf, dass ihr das auch live rüberkriegt. Ja, also ich meine, ja, wenn genau, ich das... Also Wie Morello jetzt von Rage Against the Machine, Morello heißt der, ne? Mhm. Wenn ich das live produziert kriege, reproduziert bekomme oder sogar künstlerisch einsetze, ja, oder der Gitarrist von Muse oder was auch immer, da ist das absolut okay, ne?
Aber?
Nix aber.
Was ist denn aber?
Ja, das aber ist, das, das, aber, das ist, aber ist, wenn's das nicht aber ist, wenn ich hingehe und ich produziere Songs, die ich hatte eben das Beispiel mit dieser orchestralen Aufladung, ja. Ich meine, es gibt noch eine andere Metal-Band.
Ja, aber jetzt, mal zum Beispiel am Beispiel von Muse, das machen die doch auch. Die haben doch auch einen Keyboarder unten sitzen, der das Orchester live noch mitspielt. Und trotzdem würde ich jetzt bei denen sagen, dass, gut, man kann jetzt vieles sagen, aber dass sie trotzdem die Technik beherrschen und nicht andersrum. Und auch die haben einen Keyboarder da unten sitzen, der ihre 1200 Streicher für ihre 15 Songs dann noch mitspielt.
Ja,
Beziehungsweise der Gitarrist spielt ja selber Keyboard.
Nochmal, ja, ich meine das anders. Ich finde aber auch jetzt ehrlich gesagt nicht die Worte, um das abzugrenzen. Also Rush beispielsweise ist auch eine Band, die unheimlich viel mit Keyboards und hast du nicht gesehen schaffen, aber nicht unter diese Kategorie fallen würden, weil sie es live spielen. Ja, also das ist ja das Geile. Drei Leute, die klingen wie was weiß ich was. eine zehnköpfige Mannschaft, wenn du so willst. Aber die es live spielen, ja. Also,
ich wollte gerade sagen, die machen das aber, weil sie es können.
Ja, eben. Die können es halt, ne? Also da läuft nichts von Band im Sinne von, da läuft einfach mal so ein Sample mit, weswegen dann, da hat man mal mit angefangen, der Schlagzeuger zum Klick spielen muss oder sonst irgendwas, ne? Sondern das ist schon fett und das ist schon beeindruckend. Und das ist für mich auch okay, ne? Aber wenn ich, weiß ich nicht, Blind Guardian heiße und meine Musik im Grunde genommen daraus besteht, oder innovativ kann man es heute nicht mehr nennen, aber sagen wir mal, das Grundvibe der Musik darin besteht halt eben furchtbar mit orchestralen Geschichten zu arbeiten, mich dann auf die Bühne zu stellen und das ganze Orchester kommt aus der Büx. Ja. Also da fängt es bei mir an, vielleicht bin ich da auch klassischer Metal-Fan, sorry, aber da fängt es bei mir schon an, wirklich aufzuhören, ja. Also da kann das noch so geil klingen, um Gottes Willen, ja. Ich will jetzt nichts gegen die Songs von Blind Guardian sagen. Könnt ihr mir folgen?
Ja, also wie gesagt, das Zeug anhören ist völlig okay irgendwie so, aber dann live irgendwie und dann kommt die Hälfte vom Band irgendwie, das ist ein bisschen, naja.
Ja, das ist, finde ich, arm. Und da, wenn ich das wüsste, schon beim Komponieren, dann würde ich es erst gar nicht komponieren. Ich meine, es gibt ja noch eine andere deutsche Band, Metal-Band, die auch sowas mal machen, hier und da mal, das ist Rage. Aber Rage treten dann, wenn sie sowas dann umsetzen live, auch mit einem Orchester auf.
Nein.
Doch.
Ich habe Rage zweimal gesehen und zweimal war da kein Orchester, als ich sie gesehen
habe. Ja, haben sie, ja gut, okay, dann haben sie es auch mittlerweile mal und mit Samples gemacht. Und da
kam es tatsächlich vom Band. Gut. Da kam das Intro vom Band. Und
ja, das Intro,
das
sorry.
Album, wo, ja, und das Album, wo dieses, wie heißt es denn, nicht From Hell.
Ja, ich weiß nicht, wie es heißt.
Wie auf dem Schlauch. Auf jeden Fall das Album mit der Spinne drauf, was auch lila ist, wo ganz viel so Orchesterzeug ist. Das haben die auch alles Orchesterzeugs vom Band gemacht. Das ist trotzdem eine geile Band. Also ich würde das Orchester würde ich jetzt echt so ein bisschen ausklammern.
Naja, wieso ausklammern? Es fällt ja genau unter diese Kategorie. Wenn die Kiste dann aus der Büchse live kommen muss, dann ist es Käse. Was lachst
Jens
du?
Jens beißt sich fest.
Ja, natürlich beiße ich mich fest.
Das macht ja keinen Sinn, was du sagst, weil dann müsstest du ja auch sagen, der Gitarrist, der irgendwie im Studio 150 Pedals und 30 Stratocaster nutzt und live aber nur einen zur Verfügung hat, der soll es am besten auch gleich lassen, weil er das nicht reproduzieren kann, eins zu eins, was er da gemacht hat.
Nein, es geht nicht um die Reproduktion 1.1 im Hinblick auf die Sounds und so weiter, wenn diverse Gitarren eingesetzt werden, die
dann
nicht.
Dann ist es doch auch voll okay, wenn da ein guter Keyboarder ist, der neben seinen Keyboard-Sachen auch noch irgendwie ein paar Samples von dem Orchester mit abfeuert, dass du jetzt kein Orchester-Zeugs komponieren solltest. Vielleicht ein klassisches Stück und drüber rappst und dann nur noch Play drückst, das ist irgendwie schon klar. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn du als Band im Studio sagst, hier wären 3-4 Streicher echt total geil, das dann aufnimmst und das live dann vom Band laufen lässt. Finde ich überhaupt nicht schlimm, solange die Band trotzdem energiegeladen und gut spielt. Das hat auch, finde ich, nichts damit zu tun, dass die Technik dann irgendwie die Band überkommt oder die Band ihre Technik nicht beherrscht.
Also nochmal, ich denke, das ist ja immer eine Frage des wie viel und wie wenig. Dein Beispiel ist natürlich selbstverständlich auch für mich kein Problem, wenn das mal passiert. Ja, aber wir haben jetzt gerade eben Blind Guardian aufgerufen als Beispiel und da ist es nicht mal, dass das passiert, sondern ist das ständig so, dass es passiert. Ja, und wenn du da auf den Stopp-Button drücken würdest, in Anführungszeichen, dann wäre Schicht im Schacht.
Ja, dann könnte ich auch so einen Stopp-Button wünsche ich mir manchmal für viele Bands.
Ja.
Der heißt Ausgang.
Der heißt Ausgang.
Bei Saxophonisten gibt es sowas
geil.
Im Übrigen. Ne?
Ich weiß ja gar nicht, wie ich den Eingang gefunden habe im Radio.
Ja. Nee,
bei Saxophonisten gibt es so einen Aus-Button im Übrigen. Ne? Muss ich nur davor stellen und dann eine Zitrone lutschen. Wer aufhört zu spielen dann.
Ich merke gerade, dass ich bei aller Aufgeschlossenheit vielleicht doch noch so ein bisschen aufgrund meiner Heavy-Metal-Sozialisation dann doch noch so ein bisschen altbacken bin, was das angeht. Also
merkt man
also
so gar
nicht.
Es kommt fast gar nicht rüber.
Kommt fast gar nicht rüber, ne? Also ich meine, ich bin auf der einen Seite voll aufgeschlossen gegenüber diesen neuen Dingen, also Muse beispielsweise und so, das begeistert mich total, aber wie gesagt und
aber die machen das doch auch. Die haben ganz viele Songs, wo nebenher die Konserve läuft.
Die Konserve ganz läuft. Ehrlich. Das ist mir ehrlich
gesagt. Muse haben ganz viele Songs, wo sie ihre eigene Technik und ihr eigenes Zeug einsetzen. Aber die haben jetzt, das vorletzte Album, glaube ich, haben sie unfassbar viel Orchesterzeug gemacht. Und ja, der Gitarrist spielt auch live Klavier und Keyboard. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber ja, auch da spielt noch ein zweiter Keyboarder ganz viel Zeugs an Nebeneffekten vom Band.
Ja, aber nochmal, wenn er einen Keyboarder auf der Bühne hat und selber noch Keyboards spielt, und so habe ich das auch wahrgenommen bei den Shows, dann wird es ja gespielt, lieber an. Und dann kommt es nicht aus der...
Plus Samples, die natürlich einfach... Doch, plus Samples.
Ja gut, noch... ja, nochmal, dann reduziert sich aber das, dieses Nicht-Gespielte reduziert sich aber extrem. Weil bei Muse, also wenn ich das richtig beobachtet habe, ich habe ja bei denen keinen Zugang Backstage, um mir das genauer anzuschauen, wie die Technik da läuft. Wer weiß, vielleicht haben die alle irgendwo ihren Rekorder stehen da, der da abgespielt ist. Aber nein, was ich meine ist, da reduziert sich dieser Bereich ja extrem. Also weil vieles oder das meiste entweder von ihm selbst auf dem Keyboard oder von einem angestellten Keyboarder auf der Bühne gespielt wird.
Aber wenn ihr jetzt schon diskutieren müsst, irgendwie ist es jetzt live oder ist es Samples abgeschossen oder ist es irgendwie ein total vom Band irgendwie, dann scheint mir das jetzt argumentativ alles relativ schwach zu sein. Also ich meine, auf was wollt ihr denn raus? Also was ist denn dann die Kernaussage? Also wo ist denn jetzt die Kritik?
Ja, also ich glaube...
Also du scheinst ja irgendwie so einen klaren Gradmesser mit so einer Schere reingehen zu wollen, zu sagen irgendwie, okay, wenn 30% vom Band kommen, ab 30% ist scheiße und unten drunter ist noch okay.
Naja, ich habe jetzt keine...
Oder was ist der Punkt?
Ich habe jetzt keine Zahlen eingeworfen, weil das würde ich wirklich albern finden, das jetzt in Prozent auszudrücken. Es geht einfach darum, ja, wie soll ich sagen, inwieweit lebt deine Musik davon, dass du eben Dinge einsetzen musst, also sprich Samples, Konserve, ja, damit du es live reproduzieren kannst. Und zwar so, dass du entsprechend, dass es da sein muss, also dass du es nicht weglassen kannst. Ich meine, es gibt ja auch das umgekehrte Beispiel. Also ich war zum Beispiel total beeindruckt von den Fantastischen Vier, die ihr das, was sie im Studio natürlich alles relativ häufig oder meistens elektronisch machen, versucht haben, mit einem Orchester oder beziehungsweise mit einer Band oder mit einer sehr großen Band live zu reproduzieren. Das fand ich sehr faszinierend.
Ja, da ist halt das Budget auch da. Aber ich versuche jetzt nochmal einen anderen Standpunkt klar zu machen. Was ist denn mir wichtig, wenn ich auf ein Live-Konzert gehe? wenn ich auf ein Live-Konzert gehe, ist es mir wichtig, dass da echte Menschen, echte Musiker auf der Bühne stehen, die live in ihrer Interaktion beim Spielen als Band, in ihrer Interaktion solche Emotionen auslösen, die ich dann wieder bei mir als Zuschauer spüren kann. Das ist der Kern.
Unbedingt.
Ob die das jetzt schaffen, weil sie auf ein Playback drauf spielen oder nicht auf ein Playback drauf spielen, ist mir in dem Moment dann erstmal egal. Der springende Punkt ist aber, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass auf ein Playback eben nicht mehr so viel Interaktion stattfinden kann, weil das Playback nicht mehr mit dem Musiker interagiert, sondern der Musiker mit dem Playback interagieren muss.
Ganz genau so.
Und da geht dann sozusagen Emotion verloren. Also es ist sozusagen keine technologische Frage, sondern es ist eine Frage, dass Interaktion nicht mehr stattfinden kann, weil es dann ein One-Way ist.
Okay, das ist dein Standpunkt. Das ist für mich auch absolut nachvollziehbar, was du da sagst. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, strenger. Ja, also,
das heißt, Blind Guardian sind scheiße, weil sie live zu 90% darauf zurückgreifen, dass irgendwo in ihren Songs ein Track drunter läuft, der ganz viel Orchester macht.
Ja, wusstest du das nicht
an? Ich würde das so nicht formulieren. Nicht, dass mich jetzt alle Blind Guardian-Fans erschießen. Blind Guardian
okay,
sind,
nennen wir sie Band X. Das ist jetzt ganz unauffällig.
Nein, mir geht es auch nicht darum, dass es hier um Blind... Hallo, Leute. Es geht mir auch nicht darum, dass die Blind Guardian heißen, sondern ich würde es eher so formulieren, ich würde mir Blind Guardian live nicht mehr anschauen. Nicht, weil sie eine schlechte Band sind, sondern weil mir das live nichts bringt. Wenn, sage ich mal... ein sehr großer Bestandteil ihrer live dargebotenen oder vielmehr nicht live dargebotenen Musik eben aus der Konserve kommt. Das ist der Punkt. Dass Blind Guardian eine tolle Band ist, die richtig geile Songs gemacht haben, steht außer Frage. Das ist kein Thema. Aber das ist eine Studioband dann, ja, und keine Liveband mehr. Ja, das Argument von Markus oder die Argumentation von Markus ist schon sehr stichhaltig, doch. Muss ich zugeben. Na Markus, jetzt habe ich auch mal gelobt.
Wurde auch mal Zeit.
Es hat lange gedauert, oder?
Dass ich das noch erleben darf.
Ja. Zeit ist ein gutes Stichwort. Wir müssen Schluss machen für heute. Die Zeit ist nämlich schon sehr weit fortgeschritten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, dass ihr dabei wart und mit mir oder mit vielleicht auch unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern heftig diskutiert habt. Also mit unseren Zuhörern im Nachhinein. Wir hoffen ja auch viele Kommentare von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem lieben Henry.
Jo, ich danke zurück.
Und bei Markus.
Liebe Freunde, ihr wisst jetzt, welches Wort kommt. Es kommt das Wort Tschüssikowski.
Tschüssikowski. Ja, und natürlich bei der lieben Ann. Herzlichen Dank, Ann.
Ja, ich gehe jetzt mal ganz schnell meinen Taschenrechner auf meinen Bass basteln und gucken, ob ich auch sowas Tolles machen kann.
Das Foto will ich sehen.
Und das will ich hören, vor allen Dingen im nächsten Podcast. Das war der Delamar Guitar Podcast auf www.delamar.fm. Mein Name ist Jens Geilig. Ich wünsche euch was da draußen. Stay tuned and rock on, Babes.
Delamar, Musify Your Life.